HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man.
Sehen wir aus dem Spätsozialismus. Lange Autoschlangen vor Tankstellen, kein Benzin. Und das alles passiert jetzt, und zwar im hochentwickelten Großbritannien.
Siehe jetzt, England wird über kurz oder lang die nächsten 5 Jahre bei uns in Deutschland genauso passieren, weil die Gesellschaft uns nicht anerkennt.
Also wenn man sich die Margen der Transporteure anschaut, 2-3%. Und davon große Löhne zu bezahlen, ist natürlich auch schwierig.
Es fehlen extrem viele Lkw-Fahrer. Das wird natürlich von Jahr zu Jahr mehr. Es ist ja nun mal so, dass die Fernfahrerromantik, wie man sie früher kannte oder wo man früher viel von gehört hat, die Zeiten sind absolut vorbei.
I've been everywhere.
Ich sage immer, zu wenig Straße für zu viele Autos. Früher konnte ich sagen, ich bin in 4 Stunden wirklich von A nach B gekommen. Was ich heute nicht mehr kann, macht die Sache halt ein bisschen stressiger.
Es ist heute alles just in time und dann geht das Schlag auf Schlag und nur mit Attacke und Termindruck und Zeitdruck.
Sie sind die Könige der Landstraße, Herrscher über hunderte Pferdestärken und allein hinterm Steuer am glücklichsten. Ja, so zumindest das Klischee. Die Realität auf Europas Straßen sieht anders aus. Die endlosen Staus, die verstopften Rastplätze, die knallharten Arbeitsbedingungen. Und trotzdem sind viele Lkw-Fahrer stolz auf ihren Job. Wenn die Lkw nicht rollen, bleiben die Supermarktregale leer. Der Trucker ist ein systemrelevanter Beruf. Das haben wir ja gerade erst in Großbritannien erlebt. Und wenn wir jetzt auch sagen, ach, die Briten sind das Dilemma ja selbst schuld mit ihrem Brexit, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Denn auch in Deutschland fehlen nach Schätzung bereits 60.000 bis 80.000 Brummifahrer und jedes Jahr werden es weniger. Denn es gehen jährlich 30.000 bis 40.000 Fahrer in Rente, aber nur etwa 15.000 junge Leute steigen ein in den Beruf. Drohen uns also irgendwann vergleichbare Versorgungsengpässe, wie wir sie in England gerade gesehen haben? Was müsste sich in dieser Branche dringend ändern? Ausgebremst, Mythos, Truckerromantik. Das ist ein zweischneidiges Thema. Die endlosen Lkw-Schlangen auf den Autobahnen nerven ja die Autofahrer gewaltig. Weniger Lkw auf den Straßen, das würde viele freuen, erst recht angesichts des Klimawandels. Doch nicht einmal der zunehmende Fahrermangel führt dazu, dass mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Wie kann das denn sein? Auch danach fragen wir heute. Zuerst aber wollen wir ganz ohne Häme auf die Insel schauen. Christoph Brössel aus London über den Fahrermangel und die Ausreden.
100.000 Fahrer fehlen, sagt der Verband der Lastwagenfahrer, und kurzfristig wird sich das wohl auch nicht ändern. In den Regalen der Supermärkte fehlt immer mal wieder etwas. Einzelne Produkte sind ausverkauft, es fehlt Gemüse oder Obst. Das Ausmaß festzustellen ist schwierig, denn international sind Lieferketten unterbrochen. Was nun auf Corona zurückzuführen ist oder auf den Brexit und den Weggang einiger Fahrer, ist kaum auszumachen. Die Regierung betont gerne und oft, auch in Europa gebe es Engpässe, auch dort gäbe es leere Regale. Die Debatte um Lieferschwierigkeiten ist eben auch eine um das zentrale Anliegen dieser Regierung. Get Brexit done, frei übersetzt, lasst uns den Brexit durchziehen. Chefs von Supermarktketten warnen jedoch schon seit Wochen, dass Fahrer im Vereinigten Königreich fehlen und das Weihnachtsgeschäft bedroht ist. Auch wegen der Corona-Krise mussten viele Ausbildungen zum Lkw-Fahrer aufgeschoben werden, Fahrstunden fielen aus, Prüfungen wurden abgesagt, der Nachwuchs kommt nicht ans Steuer. Verbände betonen jedoch auch, die Fahrer verdienen zu wenig, die Arbeitsbedingungen sind mies. Und wegen des Brexit haben viele Fahrer das Land verlassen und sind zurück nach Europa gegangen, wo auch Fahrer gesucht werden. Besonders empfindlich hat der Fahrermangel die Tankstellen getroffen. Viele mussten schließen, weil sie kein Benzin und Diesel mehr hatten. Die Armee stellte Fahrer bereit. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Die Regierung hat versprochen, alles zu tun, um den Fahrermangel zu beheben. Ausbildungen sollen unbürokratisch wieder aufgenommen werden. Pensionierte Fahrer wurden angeschrieben und es gibt 5.000 Sondervisa für Fahrer aus der EU. Weil diese Sonderregelungen aber nur für 3 Monate gelten, haben bislang nur wenige Fahrer Interesse angemeldet. Am liebsten möchte die Regierung Johnson den Fachkräftemangel mit britischen Arbeitnehmern lösen. Das war das Versprechen. Raus aus der EU, mehr Jobs für Briten und eine bessere Bezahlung.
Aber das scheint eben nicht so zu funktionieren, wie man es erhofft hatte. Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Auch in Deutschland spitzt sich der Fahrermangel langsam zu, wenn auch nicht so dramatisch. Das hat seine Gründe. Professor Stefan Sell ist Arbeitsmarktexperte an der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also die Situation in Großbritannien war besonders heikel, weil man nach dem Brexit die osteuropäischen Fahrer auf einen Schlag verloren hat. Genau das ist bei uns anders. Bei uns haben wir jetzt so eine Zweiklassengesellschaft in dem Beruf. Wie viel kann denn ein deutscher Truckerfahrer im Monat verdienen und was bekommt zum Beispiel sein bulgarischer Kollege?
Ja, machen wir das mal am Stundenlohn fest im Durchschnitt und aufgepasst, es gibt immer eine Streuung um den Durchschnitt, aber im Durchschnitt verdient ein deutscher Lkw-Fahrer einen Stundenlohn von 14,21 €. Das sind also etwa 2.600 Euro brutto im Monat. Und nehmen wir nun einen bulgarischen oder ich mache das mal konkret, weil viele der Hörerinnen und Hörer haben Erfahrungen mit Amazon gemacht, kaufen vielleicht auch bei Amazon ein. Und es gibt polnische Lkw-Fahrer, die Waren von Deutschland nach Polen und wieder zurückfahren für Amazon. Und da haben wir die Situation, dass so ein Fahrer zurzeit auf 1250 Euro netto kommt, allerdings bei 13 bis 15 Stunden Arbeit pro Tag und das bei 22 Tagen pro Monat. Also ja, ich glaube, mehr muss man nicht sagen.
Also das eine ist das Gehalt und das andere sind die Arbeitsbedingungen. Wo sind da die Unterschiede?
Ja, das Problem ist, dass man sozusagen natürlich auch versucht, hier zu regulieren. Es gibt ja zahlreiche Vorschriften, was die Lenkzeiten angeht, was auch zum Beispiel die Pausenzeiten angeht und die Unterbringung. Da gibt es ganz viele Vorschriften. Aber wie so oft, wenn wenig oder gar nicht kontrolliert wird, haben wir ein Problem. Und wir haben vor allem bei den vielen osteuropäischen Lkw-Fahrern. Ich darf daran erinnern, dass in der EU die osteuropäischen Speditionen mittlerweile einen Marktanteil von 40% haben. Jeder dritte Lkw, der in Deutschland über unsere Straßen rollt, ist in osteuropäischen Ländern zugelassen. Und diese Menschen arbeiten teilweise wochenlang in europäischen Staaten außerhalb ihrer Heimat und verbringen dann ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes unter unwürdigen Bedingungen auch in den LKWs, essen dort auch, weil sie wenig Geld haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem neben der reinen Frage der Vergütung.
Aber es gibt doch diese europäische Entsendeverordnung, die besagt, wer den überwiegenden Teil seiner Arbeit in Deutschland arbeitet, der muss doch eigentlich auch den deutschen Mindestlohn bekommen, oder etwa nicht?
Ja, da gibt es natürlich jetzt wieder die schönen Ausnahmen von der Regel und wir haben leider unter anderem jahrelang hat man in der EU darum gerungen, hier die Schutzrechte oder Schutzvorschriften höher zu ziehen und gerade bei der Frage der Mindestlohnvergütung gab es jahrelang Widerstand, vor allem der osteuropäischen Länder, die also ihr Exportmodell, die exportieren ja die Lkw-Fahrer in die reicheren EU-Staaten aufrechterhalten wollten. Und es gibt zahlreiche Ausnahmen, Ausnahmeregelungen, sogenannte Kaputage-Problematik heißt das, dass man also nicht nur Deutschland beliefert, sondern wenn man das gemacht hat, kann man auch noch eine ganze Zeit lang hier Fahrten innerhalb von Deutschland erledigen. Und wir haben einen zentralen Unterschied. Selbst wenn Sie, und das kennen wir ja auch vom Bau, da haben wir die gleiche Problematik, selbst wenn Sie den Mindestlohn zahlen müssten, dann haben Sie das Problem, dass die Entsender Arbeitnehmer dann aber weniger Sozialabgaben kosten, weil die nach den Sozialvorschriften ihrer Heimatländer bezahlt werden. Und das ist ja deutlich niedriger. Und damit haben die Unternehmen aus diesen Staaten einen Kostenvorteil. Und sie hatten, ich will das abrunden, sie hatten vorhin eingangs von einer Zweiklassengesellschaft gesprochen. Also die deutschen Fahrer, schon schwierige Arbeitsbedingungen, noch schlimmer die Osteuropäer. Ja, und es gibt eigentlich eine Dreiklassengesellschaft. Denn obwohl 400.000 Menschen in Polen im Speditionsgewerbe arbeiten, haben die auch einen Fahrermangel, also einen Mangel an Billigstfahrern. Und immer mehr, zum Beispiel Menschen aus der Ukraine, arbeiten für wirklich Hungerlöhne für polnische oder litauische Speditionen. Die brauchen nämlich, die Menschen aus Ukraine brauchen eine Arbeitserlaubnis. Und das ist der Hebel. Eine Spedition in Polen gibt denen dann eine einen Vertrag. Und dann fahren die auch bei uns auf der Straße. Und sie sind natürlich durch die Abhängigkeit bereit, zu den wirklich miesesten Bedingungen dann auch zu fahren.
Also wenn die Löhne in Polen steigen, dann heuert man in Bulgarien an und dann in der Ukraine. Wie weit kann denn diese Abwärtsspirale noch gehen?
Och Gott, da gibt es wirklich, und das ist jetzt leider nicht ausgedacht, da gibt es die skurrilsten Fälle, gerade Speditionen in Litauen und Lettland, also EU-Mitglieder, beschäftigen zum Beispiel philippinische Lkw-Fahrer oder auch Fahrer aus der Mongolei. Also leider sind diese Fälle dokumentiert und sie nehmen auch zu, weil das ist das, was Sie angesprochen haben, sozusagen der Dreck geht dann immer weiter nach Osten, um das Billigstlohnmodell aufrecht zu erhalten. Also die Ukrainer machen das, was früher die Polen gemacht haben und irgendwann geht man weltweit auf die Suche nach Billigstarbeitskräften und gerade die Philippinen, die kennen wir ja schon auch aus dem Schiffsbereich, aus dem Containerfrachtbereich, wo ganz, ganz viele von denen arbeiten und die tauchen jetzt auch in der Lkw-Branche auf.
Was bedeutet das nun für die deutschen Spediteure? Es gibt ja seriöse deutsche Spediteure, die ihre Fahrer anständig bezahlen. Aber wenn die bei den Kosten nicht mithalten können, dann sind sie doch die Verlierer in diesem Wettbewerb.
Absolut, das ist ein völlig ungleichgewichtiger Wettbewerb und ich will das mal zuspitzen. Wirklich ein ehrlicher Spediteur in Deutschland steht vor dem Problem, vor einem doppelten Problem. Er hat nicht nur höhere Kosten für einen deutschen Lkw-Fahrer, was die Löhne angeht, die Sozialabgaben angeht. Durch den Fahrermangel stellen die Lkw-Fahrer zu Recht auch höhere Ansprüche, was jetzt die Arbeitszeiten, die Lenkzeiten angeht, die Ruhezeiten. So, und das treibt natürlich die Kosten nach oben. Gleichzeitig konkurriert er mit osteuropäischen Speditionen, die immer noch auch über die beschriebenen Exzesse billigst Arbeitskräfte rekrutieren. Und damit können die Preise anbieten, die von einem ehrlichen deutschen Spediteur schlichtweg nicht mehr darstellbar ist. Der ist also wie auf so einer Rutschbahn nach unten. Und deswegen verlegen zumindest die mittelständischen und die großen Speditionen haben auch alle selbstverständlich Niederlassungen in osteuropäischen Ländern und versuchen dann sozusagen diesen Lohnkostenvorteil der Osteuropäer gleichsam wieder zurück zu importieren.
Und da haben Sie gar keine andere Wahl. Das war Professor Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte an der Hochschule Koblenz. Herzlichen Dank. Dann wollen wir jetzt doch noch mal ein bisschen Trucker-Romantik hören. Und das geht natürlich am besten musikalisch. Niemand steht so sehr dafür wie Günter Gabriel.
Da werden 30 Tonnen Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Und er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr. Fährt seit Jahr und Tag schon immer Hamburg, Lissabon und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann und sein Zuhause ist die Autobahn.
HR2 Kultur, der Tag ausgebremst, Mythos, Trucker-Romantik. Und diese Romantik vergeht einem schnell, wenn man sich die Arbeitsbedingungen genauer anguckt, unter denen vor allem die osteuropäischen Fahrer arbeiten müssen. Eine Reportage der NDR-Sendung Panorama zeigt uns das deutlich. Philipp Hennig und Johannes Jolmes haben mit ein paar Fahrern gesprochen und auch mit einem Spediteur.
Ein kalter Sonntagmittag im Hamburger Hafen. Behelfsmäßiges Kochen unter der Plane. Seit Tagen warten diese Lkw-Fahrer auf eine Fracht. Sie kommen aus Weißrussland, führen ein Leben zwischen Kabine und Ladefläche. So gut es eben geht.
Wir würden alle gern nach Hause fahren. Wir sind hier seit Dienstag, schon 5 Tage, und warten. Wie lange ich noch warten muss, kann ich momentan noch nicht sagen. Ich kann erst dann fahren, wenn alles beladen ist.
Doch das kann noch Tage dauern. Dann liegen tausende Kilometer Straße und viele Nächte im LKW vor ihnen.
Alle Fahrer, die hier stehen, keiner von uns würde das seinen Kindern wünschen, was wir hier machen müssen.
Nur eine Ecke weiter verbringen polnische Fahrer ihr Wochenende. 600 Euro verdienen sie im Monat. Zu wenig, um sich einen Stellplatz auf einem Autohof leisten zu können. Denn dort kostet das Parken für LKW Geld.
Da auf der Straße stehen zwei Dixi-Klos und das ist das Einzige, was wir hier an Sanitäranlagen haben. Wir haben kein Geld bekommen für die Parkplätze und 8 Euro aus eigener Tasche zu bezahlen, das ist für uns sehr, sehr viel Geld.
Kaum Hygiene, wenig Möglichkeit zur Erholung. Es sind vor allem osteuropäische Fahrer, die dieses Elend ertragen müssen. Dabei wollte die Europäische Union das eindämmen. Mit einer Verordnung. Alle 2 Wochen sollen die Fahrer in der Regel außerhalb ihrer Kabinen übernachten. Doch diese Regelung existiert in Deutschland offenbar nur auf dem Papier.
Es gibt keine Kontrollen. Wir werden zwar von den Behörden überprüft, aber die interessiert es nicht, wie oder wo wir uns erholt haben. Die Behörden, die uns kontrollieren, die schauen sich normal nur die Lenkzeiten an und ob wir überhaupt Pausen gemacht haben.
Zuständig für die Überwachung dieser Ruhezeit ist das Bundesamt für Güterverkehr. Doch das hat offenbar zu viel zu tun. Die Aufgaben des BAG reichen von der Lenkzeitenkontrolle bis zu überladenen LKW. Lediglich 230 Kontrolleure überwachen 12.000 Kilometer Autobahn.
Die Aufgaben sind über die letzten Jahre stets angewachsen und die Personalentwicklung hat dem nicht Schritt gehalten, sodass wir heute also schlicht und einfach ein Defizit an der Stelle haben.
Dabei wären Kontrollen nötiger denn je. Denn durch den grenzenlosen Markt stehen europaweit Speditionen in Konkurrenz zueinander. Wer bei seinen Fahrern spart, kann die niedrigsten Preise anbieten. Der raue Wind, der da auf dem Speditionsmarkt weht, er gefällt auch manchem Unternehmer nicht. Trotzdem ist auch für Bernd Kreuz die Beschäftigung von osteuropäischen Fahrern zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit geworden. Zu oft wurde er in der Vergangenheit unterboten.
In Osteuropa haben wir andere Sozialstandards, wir haben andere Lebensbedingungen und da haben wir einfach eine ganz andere Kostensituation, Lohnsituation. Die Lohnkosten sind in der Spedition neben den Dieselkosten natürlich die Hauptkostenfaktoren irgendwo, selbstverständlich.
Und das ist ein Punkt, wo man sparen kann?
Leider Gottes ja.
Er halte sich an die Richtlinien zum Arbeitsschutz. Bei anderen müssten die Fahrer immer verfügbar sein. Wer die EU-Verordnung achtet, kann da nur schwer konkurrieren. Darum fordert Kreuz das, was seine Zunft normalerweise vermeiden möchte.
Es müssten ganz einfach am Wochenende mehr Kontrollen stattfinden. Es geht nicht an, dass ein Fahrer seine regelmäßigen wöchentlichen Wochenendruhezeiten im Fahrzeug macht. Das ist einfach nicht okay.
Aber das ist die Realität für Tausende von Fahrern, die dann am Wochenende eben nicht zu Hause sind, sondern irgendwo auf einer Raststätte Pausen machen müssen, bis sie endlich weiterfahren dürfen. Florian Werner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Raststätte, eine Liebeserklärung. Gut, das kann man vielleicht sagen, wenn man auf dem Weg in den Urlaub ist, voller Fernweh, mal eine kleine Pause macht, Liebeserklärung. Aber wie ist das für die Lkw-Fahrer, die da ihr halbes Leben verbringen müssen? Ich habe ihn gefragt, ist das für die Trucker auch ein romantischer Ort oder nicht eher fast schon ein Ort des Hasses?
Ob es nun ein Ort des Hasses ist, das vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube nicht, dass große Gefühle der Liebe bei den allermeisten Lkw-Fahrern da aufkommen werden. Das ist natürlich ein Ort der Routine, ein Ort des Alltags, ein Ort, wo man eben jeden Tag seine vorgeschriebenen 11 Stunden Haltezeit irgendwie rumbringen muss.
Und ein Ort der Einsamkeit vermutlich.
Genau, es ist auch ein Ort der Einsamkeit. Tatsächlich habe ich insgesamt 5 Tage und Nächte auf einer Raststätte verbracht. Also Raststätte gab es in Nord, direkt an der A2 in der Nähe von Hannover. Und da stehen jeden Abend bestimmt 120 bis 140, so 40 Tonner oder schwerer. Und ich habe sehr wenig soziale Interaktion gesehen eigentlich zwischen den Lastwagenfahrern untereinander. Es gibt natürlich immer wieder die Herren, die sehr lange Strecken fahren, die sind dann oft zu zweit oder so in der Kabine, sind also auch zusammengepfercht wie so auf einem Schiff auf lange Zeit, aber die allermeisten fahren eben doch alleine. Und die wirkten durchaus einsam auf mich.
Wie sind Sie mit den Lkw-Fahrern dann ins Gespräch gekommen?
Ja, das gestattete sich erstmal ein bisschen schwierig, da meine Kenntnisse sozusagen der slawischen Sprachen eher dürftig sind und tatsächlich gerade auf der A2 ist natürlich die große Achse eben von Osteuropa in Richtung Rotterdam, in Richtung Ruhrgebiet. Und das sind eben sehr, sehr viele Fernfahrer aus Weißrussland, aus Litauen, aus Rumänien, Bulgarien, Polen natürlich, Ukraine unterwegs. Und da war es sehr schwer, ins Gespräch zu kommen. Hin und wieder können die zum Glück dann doch auch Englisch. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und ja, was die schilderten, das war teilweise schon bedrückend. Also ein junger litauischer Fahrer, der auch zwei kleine Kinder hatte, eben berichtete, dass er immer 2 Monate tatsächlich irgendwo in Europa querfeldein herumgeschickt wird, bis er dann mal kurz wiederum für 1-2 Wochen bei seiner Familie ist und dann eben immer wieder 2 Monate weg. Und das ist natürlich ein Job, kann man, glaube ich, gut verstehen, wenn man irgendwie ein Sozialleben hat und womöglich Familie und Kinder, der nicht nur Freude macht.
Und diese Fahrer, die sind den ganzen Tag auf dem Bock, wie Sie sagen, am Steuer und sitzen dann abends auch wieder alleine in ihrer Kabine. Eigentlich könnte doch so eine Raststätte auch ein Ort der Begegnung sein, wo man sich trifft, wo man sich austauscht. Warum ist das alles nicht?
Naja, man muss natürlich sehen, teilweise spielen da, glaube ich, ökonomische Gründe eine Rolle. Teilweise wird da wirklich gerade bei den osteuropäischen Fahrern mit absoluten Dumpingpreisen gearbeitet. Also das geht los bei 50 Euro für die Strecke von Moskau nach Rotterdam. 50 Euro kann man sich vorstellen, wenn man dann noch zusammensitzen möchte irgendwie in der Raststätte und 2 Bier trinken oder auch mal 3, das ist nicht darstellbar, wie man heute so sagt. Das geht einfach nicht, dass selbst eine Dusche ist für die wenigsten da wirklich drin. Ich stelle mir auch vor, dass dieses Gefühl, dass man auf so einer Raststätte doch immer sehr flüchtig nur ist als Lkw-Fahrer und genau weiß, da entsteht jetzt keine Gemeinschaft auf Dauer, sondern man wird eben in, weiß nicht, 3 Stunden oder 5 Stunden oder 7 Stunden wieder seine Sachen packen müssen und weiterfahren, dass das dazu führt, dass ja eben da eigentlich sowas wie Freundschaft oder so kaum denkbar ist.
Was ist dann geblieben von diesem Trucker-Traumberuf, so wie Sie ihn da jetzt auf der Raststätte gesehen haben?
Also so hin und wieder erhascht man da doch, oder habe ich erhascht, einen Blick auf dieses Klischee von, ich weiß nicht, Theo gegen den Rest der Welt, Marius Müller-Westernhagen, man wird sich erinnern, so der kernige, zünftige Trucker, der unterwegs ist. Also tatsächlich habe ich dann einen Trucker aus dem Bergischen Land getroffen, eine echte rheinische Frohnatur, und der erzählte mir dann, das sei für ihn der schönste Job überhaupt. Also das war im Sommer und er kam gerade aus den Sommerferien wieder und sagte, ja, so gegen Ende der Ferien hat er sich eigentlich schon wieder gelangweilt und wirklich darauf gefreut, wieder auf seinem Bock in seiner Kabine zu sitzen und zu fahren. Und tatsächlich ist bei ihm so fast so ein Generationending. Also sein Vater war auch schon Lkw-Fahrer, sein Bruder ist auch Lkw-Fahrer, das heißt, das liegt in der Familie, und er ist auch schon als Kind immer mit Papa mitgefahren, irgendwie hinten in der Kabine, und der fand das richtig, richtig toll. Muss man dazu sagen, der hat natürlich das Glück, der hat einen guten, festen Vertrag, der fährt nur innerhalb Deutschlands, er ist jedes Wochenende zu Hause und genau, zwischendurch jettet er durch die Gegend und trifft sich mal mit seinem Bruder, der auch mit dem LKW unterwegs ist, zum Grillen. Also das klang für mich so nach so der Trucker-Romantik, die wir uns wahrscheinlich alle herbeisehnen, aber ich glaube, für die allermeisten Kollegen sieht das doch ein bisschen anders aus.
Es ist also schon eine Zweiklassengesellschaft. Diejenigen, die mit einem deutschen Arbeitsvertrag auf der Straße unterwegs sind und halbwegs geregelten Stunden, und die osteuropäischen Billigkonkurrenten, die davon nur träumen können.
Würde ich vermuten. Also wir haben jetzt alle auch immer die Nachrichten gelesen und gehört, dass irgendwie in Deutschland 80.000 sind es, glaube ich, aktuell Fahrer fehlen. Und das ist, glaube ich, schon so, dass in den letzten Jahrzehnten man sich auch sehr darauf verlassen hat, dass das eben ja doch teilweise sehr viel billigere Arbeitskräfte aus dem Osten übernehmen werden. Und wenn die eben ausbleiben und auch sagen, sie können woanders besser und angenehmer Geld verdienen, näher zu Hause, dann haben wir alle ein Problem. Ich glaube, was man auch noch wirklich sagen muss zu dieser Vereinzelung der Lastwagenfahrer, die ich beobachtet habe da auf der Raststätte, es gibt ja auch wahnsinnig wenig Angebot, was diese Männer, es sind ja fast nur Männer, abends machen könnten zusammen. Also das sind irgendwie so alle 20 Meter mal so ein Metalltisch in den Boden geschraubt, da könnte man sich hinsetzen und vielleicht Skat spielen, wenn man wollte, aber es gibt ja keinen Basketballkorb, keinen Fußballplatz, kein Schwimmbad, kein Kino. Tatsächlich dafür, dass diese Männer gezwungen sind, da jeden Tag ihre Haltezeiten zu verbringen, 11 Stunden, ist das schon sehr, sehr kläglich, was man ihnen da nicht bietet.
Ist so eine Raststätte denn auch der Ort der Lkw-Prostitution?
Ja, die Frage kommt immer sehr schnell. Ist es ganz bestimmt. Also wenn man da zwischen den 40-Tonnern plötzlich einen Kleinwagen stehen sieht mit lokalem Nummernschild, dann kann man schon ziemlich fest davon ausgehen, dass das vielleicht eine Dame ist, die da gerade in einer Kabine zu Besuch ist. Aber tatsächlich, die Kabine so eines Lkw-Fahrers, die unterliegt ja dem Recht auf die Privatsphäre. Also das ist quasi wie eine Wohnung. Das heißt, da hat kein Polizist und kein sonstiger Sittenwächter etwas zu suchen. Das heißt im Prinzip, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Das heißt, da hat man eigentlich keinen richtigen Einblick da rein. Aber man kann schon vermuten, dass es das natürlich gibt.
Nun sind ja auch viele Raststätten in den letzten Jahren sehr aufwendig modernisiert worden, mit dem Ergebnis, dass das Essen ein bisschen besser und wesentlich teurer geworden ist. Das können sich die Fahrer dann wahrscheinlich gar nicht leisten. Wie sieht das aus? Gibt es sowas wie eine interne Hitliste der Lkw-Fahrer? Da trifft man sich und da fährt man weiter?
Ganz bestimmt. Also zumindest auch der Lkw-Fahrer aus dem Bergischen Land, den ich sprach, als ich dann fragte, so, wie findest du das Essen hier und so, hat er sofort so ein bisschen die Nase gerümpft und gesagt, ah, nee, da hier wird das Schnitzel ja immer nur aufgewärmt. Also der wusste schon ziemlich genau Bescheid und sagte dann aber hier bei Aschaffenburg, da gibt es eine richtig, richtig super Raststätte und so, da ist das Essen immer frisch und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und so. Das heißt, das sind natürlich Sachen, worüber die sich austauschen eben. Da gibt es ja auch unheimlich viele Trucker-Foren inzwischen im Internet. Früher hat man es vielleicht eher über CB-Funk gemacht, heute eben eher übers Netz, wo dann genau steht, so, hier ist das Essen prima und da das Bier eher so ein bisschen schal, wenn man sich leisten kann.
Das war Florian Werner, der Autor des Buches Die Raststätte, eine Liebeserklärung.
Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann und sein Zuhause ist die Autobahn. Das ist die Autobahn und liegt er nachts in seiner Koje, dann fühlt er sich verdammt allein und dann wälzt er sich von rechts nach links und schläft vor Einsamkeit nicht ein und dann hasst er plötzlich seinen Diesel und das Geräusch dort unterm Blech und dann reißt er sich zusammen und gibt Gas und fährt seinen Weg.
Ausgebremst, Mythos, Truckerromantik. Es wird immer voller auf unseren Autobahnen. Darunter leiden alle, nicht zuletzt die Lkw-Fahrer, die keinen Stellplatz mehr finden, um die vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten zu können. Warum also transportiert man die Container nicht einfach mit der Bahn oder gleich den ganzen Lkw mit Ladung auf dem Zug? Der muss dann nur noch die letzten Kilometer bis zum Kunden auf die Straße. Das würde die Straßen und auch das Klima entlasten. Damit wäre allen geholfen. Aber es passiert nicht. Alexander Schmidt zeigt uns, woran es hakt.
Der Güterverkehr in Deutschland hat sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten rasant entwickelt. Er ist um 75% gestiegen. Auf der Straße hat er sich sogar verdoppelt. Der Anteil der LKWs beträgt inzwischen mehr als 72%. Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes.
Der LKW, weil er flexibel ist, weil er schnell ist, weil er preiswert ist, ist immer noch das bevorzugte Transportmittel innerhalb Europas. Global betrachtet ist es die Seeschifffahrt.
Weil die meisten Waren auf der Welt in Asien und dort wiederum in China produziert und dann in den Rest der Welt verschifft werden. Matthias Klump, Professor für Produktion und Logistik an der Uni Göttingen, sagt:
Also in der Regel kommen die Waren an den großen Seehäfen an und dann werden sie mit dem Zug oder mit dem LKW weitertransportiert in regionale Lager. Von wo aus dann, also beispielsweise aus Frankfurt oder anderen Standorten, wovon sie aus zu den einzelnen Endkunden transportiert werden, also in den Supermarkt oder auch zu uns nach Hause, wenn wir online bestellen.
Alles scheint mit allem verbunden. Bestellung, Produktion, Lieferung, Handel, Industrie, Logistikunternehmen, alles läuft just in time. Statt in riesigen Lagerhallen gestapelt, sind die meisten Waren wie bei einer globalen Karawane irgendwo in einem Schiff, in einem LKW oder auf einem Zug unterwegs. Die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Bahn und Binnenschifffahrt hatten zusammengenommen vor 30 Jahren noch einen Anteil am Gütertransport von mehr als einem Drittel. Heute ist es gerade noch ein Viertel. Die Logistikbranche würde einen größeren Anteil des Schienenverkehrs am Gütertransport begrüßen. Aber, sagt Frank Huster vom Deutschen Speditions- und Logistikverband,
die Schiene ist nach wie vor unflexibel, sie ist zu starr als System, sie ist nicht zuverlässig genug. Da bietet der LKW einige Vorteile und das ist auch der Grund, warum nicht nur die Logistikdienstleister als Entscheider über den Verkehrsträger, sondern auch die Auftraggeber den LKW nach wie vor bevorzugen.
In vielen Fällen sieht der Göttinger Logistikprofessor Matthias Klump die Bahn nicht im Nachteil. Es komme darauf an.
Beispielsweise gibt es auch Verbindungen, die ausgehend von Rotterdam erst einmal das Binnenschiff nutzen, bis Duisburg, bis wir in Deutschland sind, von dort dann auf den Zug gehen und tatsächlich sogar bis nach Wien zum Beispiel fahren. Je länger die Strecke sozusagen ist, desto mehr lohnt sich eben das Binnenschiff oder der Zug. Umgekehrt, wenn ich von Hamburg ausgehend, der Container kommt in Hamburg an und soll beispielsweise nahe Berlin in ein Lagerhaus angeliefert werden, dann wird es der LKW sein, weil auf dieser Strecke, kurze Strecke, nicht so gute Infrastruktur, die Bahn nicht wettbewerbsfähig ist.
Nicht wettbewerbsfähig, weil zu starr, zu langsam, zu unzuverlässig. Das ist der Tenor. Die Transportindustrie fordert deshalb massive Investitionen der Politik. Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes.
Es müssen Gleisanschlüsse hergestellt werden. Es muss die Infrastruktur verbessert werden. Ich meine, jeder, der heute als Passagier im Personenverkehr unterwegs ist, die letzten 8 Reisen, die ich mit dem Zug gemacht habe, waren alle nachhaltig gestört. Also ich rede da nicht von einer halben Stunde Verspätung. Und wenn wir jetzt noch Güter zusätzlich auf die Schiene packen wollen, das erklärte Ziel ist ja, den Anteil auf 25% zu heben. Das würde ja bedeuten, dass 10% von der Straße auf die Schiene fließen. Und da ist extrem viel Arbeit, vor allen Dingen in der Infrastruktur und der Organisation der Bahnen zu tun.
Ein Beispiel ist der sogenannte Eiserne Rhein. Die Bahnstrecke von der niederländischen Grenze, den Rhein entlang über Frankfurt, Karlsruhe nach Basel. Hier stockt der Ausbau wie an so vielen Stellen in Deutschland. Es fehlt an Schienen, es fehlt an Zügen, es fehlt an Verbindungen. Das macht den Gütertransport teuer, sagt Matthias Klump, Professor für Produktion und Logistik an der Uni Göttingen.
Preislich müsste man einfach die Straße tendenziell verteuern, wenn man es ernsthaft mit der Verlagerung meinen würde. Aber das Paket für 3,90 Euro von Hamburg nach München wird dann so nicht mehr möglich sein. Das werden für alle die gesamten Kosten im Transport für die Produkte steigen.
Die Frage ist, ob das politisch gewollt ist. Der Onlinehandel wird in den kommenden Jahren deutlich zulegen. Es werden immer mehr Waren noch am Tag der Bestellung den Kunden geliefert. Ohne noch mehr Lastwagen auf Deutschlands Straßen wird das kaum zu bewältigen sein.
Na, das sind ja rosige Aussichten. Noch mehr Lkw statt weniger. Und die Bahn hat das Nachsehen. Wie kann man das ändern? Ludolf Kerkeling hat ein paar Vorschläge. Er ist Vorstandsvorsitzender im Netzwerk Europäische Eisenbahn. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Berndt.
Also in der politischen Debatte sind sich eigentlich alle einig, dass mehr Güter auf die Schiene sollen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Der Güterverkehrsanteil der Schiene ist in den letzten Jahren gesunken. Woran liegt das?
Ja, ich würde tatsächlich zunächst mal positiv in das Thema einsteigen. Die letzten Jahre ist er in etwa konstant geblieben, pendelt so um die 18, 18,5%. Und das eben so mal bei durchaus rückläufigen Verkehren, die eher bahnaffin sind. Also Kohleverkehre aus nachvollziehbaren Gründen nehmen natürlich derzeit ab. Aber natürlich müssen wir anerkennen, so mal, das politische Ziel ist 25% Marktanteil für die Schiene. Davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Und die Frage ist, warum ist das so? Um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen. Die Schiene muss insgesamt besser performen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich die Infrastruktur. Also die Bahn als System leidet nach wie vor unter dem Rückbau der Infrastruktur aus der Medorn-Ära. Wobei ich tatsächlich Herrn Medorn da gar keinen Vorwurf mache.
Das ist lange her.
Ja, Infrastruktur ist ein sehr langlebiges Wirtschaftsgut. Okay. Und insofern zieht sich das schon durch die Jahre hinweg. Und wie gesagt, Herr Medorn will ich da gar keinen Vorwurf machen. Er hatte den politischen Auftrag, die Bahn an die Börse zu bringen, und zwar mit Infrastruktur. Und den hat er versucht umzusetzen. Und das, der Weg dahin war aus der Perspektive sicherlich auch der richtige. Aber die Infrastruktur ist eben ein natürliches Monopol, so wie Straßen und Binnenwasserstraßen eben auch. Und die kann man aus meiner Sicht eben nicht ergebnisorientiert, statt wie so wie es heute passiert, statt kundenorientiert betreiben. Und da gibt es eben einen massiven Nachholbedarf an Baumaßnahmen. Nur ein Beispiel: im vergangenen Jahr ist das Schienennetz in Deutschland um 5 Kilometer gewachsen, das Straßennetz gleichzeitig um 10.000 Kilometer. Wenn das in die Richtung so weitergeht, dann wird das mit der Verkehrswende leider, leider nichts werden.
Okay. Also es muss mehr Geld in die Bahn gesteckt werden. Klar, dass Sie das sagen. Die Spediteure, haben wir gerade gehört, sagen, die Bahn ist unzuverlässig. Das ist ja nochmal ein anderer Vorwurf. Haben die recht?
Ja, auch da würde ich das gerne zweiteilen wollen. Wir leiden als Unternehmen, die auf der Bahn unterwegs sind, auf der Infrastruktur unterwegs sind. Ich bin ja, mein Geld verdiene ich ja tatsächlich, dass ich selber ein Eisenbahnverkehrsunternehmen leite. Und wir müssen auf der Infrastruktur fahren, die da ist. Und die Infrastruktur ist A, nicht ausreichend und wird B, auch schlecht gemanagt. Da kommt ein Großteil der Probleme her. An sich ist das System Bahn ja tatsächlich ein sehr zuverlässiges. Wenn man mal, gut, man muss bedauerlicherweise Jahrzehnte zurückgehen, aber wenn man in die Vergangenheit schaut, es gab mal eine Zeit, da hat man die Uhren danach gestellt, wenn der Zug vorbeikam.
das ist jetzt aber sehr lange her.
Ja, das okay. Ist aber, das System Bahn kann das viel besser als das System Straße.
Okay.
Von der Struktur her.
Sie sagen, 25% Bahnanteil bis 2030 sei machbar, bis 2035 vielleicht sogar 35%. Dafür haben Sie einen Masterplan erstellt mit Sofortmaßnahmen. Was steht denn da so drin?
Ja, die Dinge, die man tatsächlich sehr schnell angehen muss, ist tatsächlich, ich muss wieder mit der Infrastruktur anfangen. Also ja, wir brauchen mehr Geld. Das ist etwas, was ein Lobbyist immer gerne fordert. Aber ich fordere eigentlich Geld für ein natürliches Monopol und Daseinsvorsorge, nämlich für die Infrastruktur. Das muss tatsächlich passieren. Wenn die Infrastruktur nicht da ist, um mehr Verkehr zu machen, wird dieser Mehrverkehr nicht stattfinden. Diese Infrastruktur wiederum muss deutlich anders gemanagt werden. Ich bringe da immer gerne den Vergleich zur Straße. Man stelle sich mal vor, das gesamte deutsche Straßennetz würde einer Spedition gehören. Nehmen wir mal einen unverfänglichen Namen wie Kühne und Nagel. Und das gesamte deutsche Straßennetz würde also von dieser Spedition gemanagt. Diese Spedition würde mit dem Straßennetz sehr viel Geld verdienen und im operativen Bereich, nämlich mit dem Transport von Gütern, sehr viel Geld verlieren. Und beide Bereiche hätten Ergebnisabführungsverträge mit dem Konzern. Das ist eine Vorstellung, das kann sich gar keiner vorstellen. Da wird jeder sagen, wie soll das funktionieren? So ist es heute bei der Bahn.
Also damit spielen Sie an auf das
strukturell ändern.
Ja, DB Netz ist die eine Firma und DB Cargo ist eine andere. Und da fühlen Sie sich als Privatunternehmer benachteiligt im Vergleich zur Bahn. Mhm. Klar, ja. Gut, aber liegt es vielleicht auch daran, dass es einfach für Spediteure einfach komplizierter ist? Sie können einfach dem Fahrer den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, fahr nach Timbuktu. Wenn ein Teil davon als Zugstrecke transportiert werden müsste, dann haben die ja auch einfach sehr viel mehr Logistik am Hals, den Zug buchen, da erst dahin fahren und so weiter. Ist das nicht auch ein Hauptgrund?
Ja, da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Wir müssen den Zugang zum System Bahn sicherlich so einfach gestalten, dass es für die Kunden keine große Hürde ist. Wobei, wir sprechen ja beim Gütertransport über die Schiene schon von Industriekunden und insofern das System Bahn, das können die schon und die haben im Zweifelsfall auch Leute, die das können. Aber die Transportträgerentscheidung findet natürlich kostenbasiert statt. Der Einkäufer in einem Großkonzern wird dafür gefeiert, dass er preiswert einkauft und nicht dafür, dass er besonders viel Bahn einkauft. Und insofern müssen die Rahmenbedingungen in diesem Markt so gestaltet werden, dass die Bahn tatsächlich auch konkurrenzfähig zur Straße sein kann.
Heißt das
ist sie heute nicht?
Ja, heißt das im Gegenzug, dann müsste man, wenn man die Bahn unterstützen wollte, die Straße teurer machen, mehr Mautgebühren nehmen?
Ja, man muss, ich würde mal da anfangen, warum ist die politische Forderung da, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen? Die ist deshalb da, weil die Schiene besonders umweltfreundlich ist. Diese Umweltfreundlichkeit spiegelt sich im Transportpreis nicht wieder. Es gibt eine ganze Menge Nachteile der Schiene. 100% des deutschen Schienennetzes ist mautpflichtig. 12% des Straßennetzes ist mautpflichtig. Die externen Kosten, die die Verkehrsträger ja auch verursachen, also Umweltkosten, Sicherheit, Sozialstandards sicherlich auch. In all diesen Bereichen ist die Bahn signifikant besser, aber es spiegelt sich im Preis nicht wieder. Und der Einkäufer im Großkonzern entscheidet auf Basis des Preises, dass die Performance da sein muss. Das ist überhaupt unstrittig und das muss auch die Bahn liefern. Aber das ist Grundvoraussetzung, dass der Einkäufer überhaupt mit einem redet. Und anschließend wird der Preis darüber entscheiden, welchen Verkehrsträger er wählt. Und solange die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen sind, dass die Bahn wirklich ein konkurrenzfähiges Produkt abliefern kann überhaupt, wird es signifikant mehr Verkehr auf die Schiene nicht geben. Und jetzt auf Ihre Frage, an welcher Schraube man dreht. Ja, man kann die Straße teurer machen, man kann die Bahn preiswerter machen. Das ist immer eine Frage, wie will man externe Kosten anlasten? Was will man über die Allgemeinheit finanzieren? Denn die Umweltfolgekosten anderer Verkehrsträger werden momentan über die Allgemeinheit getragen. Da muss man das in stärkerem Umfang vielleicht auch bei der Bahn machen. Das sind ja kommunizierende Röhren. Und das ist eine politische Entscheidung, wie man das jetzt ausgestalten will.
Das war Ludolf Kerkeling, der Vorstandsvorsitzende im Netzwerk Europäische Eisenbahnen. Vielen Dank.
Er fährt 30 Tonnen Diesel und die Angst fährt mit ihm mit. Denn zu Haus ist eine schöne Frau, die er viel zu selten sieht. Irgendwie geht's so nicht weiter. Irgendwann läuft mal was quer und dann kommt er früh nach Hause und ein anderer ist bei ihr. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann und sein Zuhause ist die Autobahn. Oh ja, sein Zuhause ist die Autobahn.
Ausgebremst, Mythos, Trucker-Romantik. Woher kommt sie also, diese Romantik, wo doch die reale Arbeitswelt alles andere als das ist? Ganz im Gegenteil. Das hat mit Sicherheit auch was mit der Darstellung dieses Berufes in den Filmen zu tun. Ulrich Sonnenschein mit ein paar Beispielen. Das hier zum Beispiel. Erinnern Sie sich noch?
Das sind die neuen Helden Amerikas, die Giganten der Landstraße, die riesigen Überlandtransporter. Was früher die Cowboys mit ihren Pferden waren, das sind heute die Männer in ihren gewaltigen Trucks.
In einer Zeit, in der es keine Helden mehr gab, suchte Hollywood mit allen Mitteln nach Figuren, die souverän mit ihrer Wirklichkeit umgingen, weder Gesetz noch Ordnung respektierten, aber nach einer durchweg allgemeingültigen Moral handelten. Der größte dieser Trucker-Filme ist sicher Sam Peckinpahs Convoy, der nach einem Country-Song die Geschichte eines Outlaws wider Willen erzählt, dem von jeder Seite mit Solidarität begegnet wird.
Hier spricht Rubber Duck auf Kanal 1.9. Hört mich jemand? Hört mich jemand? Bitte kommen!
Im Kampf gegen korrupte Polizisten besteht Kris Kristofferson als Rubber Duck, ebenso wie Burt Reynolds alias Bo Bandit, darin, wirkliche Polizisten von seinem Truck abzulenken, der illegal Bier über die Staatsgrenzen bringen soll.
Grüß Gott, Officer. Mein Name ist...
Interessiert mich einen Scheißdreck. Und wenn Ihr Name Papst Paul wäre, wissen Sie nicht, dass Sie mit einem Haufen Müll wie diesem hier nicht über die Autobahn fahren dürfen?
Nimm diesen widerlichen, schielenden Pferdearsch für rücksichtsloses Fahren fest.
Aber fahrt ihr...
Du, was ich dir sage, du Haufen fauler Affennüsse.
Mit schnellen Sprüchen und harten Bandagen kämpfen die Trucker in erster Linie für sich und in zweiter für eine schöne Frau. Darin gleichen sich fast alle Trucker-Filme, die von Staub und Männerschweiß leben und im Kino ein eigenes Genre bilden. Nur einer ist völlig anders. Duell ist Steven Spielbergs erster Kinofilm und viele sagen auch sein bester.
Ein Lastwagenfahrer wollte mich umbringen.
Umbringen? Da hören Sie mal.
Der Kerl hat mich wie ein Verrückter den Berg runtergehetzt. Wie soll man das sonst nennen?
Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, Sie haben sich nicht nur am Hals wehgetan. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich meine, es kann ich
schon in Ordnung.
Sein Kopf hat ein bisschen was abgekriegt.
Es gibt weder Motiv noch Charaktere in Duell. Einzig die unerklärliche Jagd, Truck gegen PKW, bestimmt die 90 Minuten der Handlung. In Deutschland, wo die Trucker weit weniger Möglichkeiten haben, Helden zu werden, hat Peter Brinkmann mit dem damals noch völlig unbekannten Marius Müller-Westernhagen zwei Filme inszeniert, die den Traum vom eigenen Truck in den Mittelpunkt rücken. In Aufforderung zum Tanz wird dieser Traum Wirklichkeit, in Theo gegen den Rest der Welt droht er schon wieder zu zerplatzen.
Das gibt's doch gar nicht.
Was gibt es nicht?
Ist weg.
Wer ist weg?
Fräulein, ich muss mir Ihren Wagen leihen, Mann. Hat mir mein LKW geklaut.
Trucker-Romantik, das klappt auf den engen deutschen Autobahnen irgendwie nicht. Deshalb fahren Manfred Krug und Rüdiger Kirstein in der Erfolgsserie der 80er Jahre auf Achse quer durch die Welt und treffen sich an den entlegensten Orten. Truckerleben ist hier auch ein Abenteuerleben.
Donnerwetter, das ist er also. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Kanarienvogel, oder?
Aber ja, komplette Wüsteneinrichtung.
Klimaanlage, Turbolader, Sperrdifferential.
Farbfernseher, Go-Go Girls, Sperrdifferential. Hab ich auch.
Aber nimm's nicht so tragisch. Ich habe eben die leichtere Fracht. Dafür aber den stärkeren Motor. Und die längere Leitung.
Selbst wenn das Glück der Straße heute keiner mehr so richtig glauben kann, sie fahren immer weiter. Denn wie sagte damals schon Theo?
Das Schönste im Leben ist doch, dass es immer weitergeht.
Ja, immer weiter in die Scheiße! Aber mit viel nicht mehr! Basta, chiuso, finito!
So romantisch kann das Truckerleben sein, zumindest im Film. Dann wollen wir jetzt zum Schluss noch den Realitätscheck machen und mit einer echten Truckerin sprechen. Wir erreichen Anne Laufer irgendwo auf der Autobahn mitten in Thüringen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Also wir haben gerade gehört, dass es viele Filme gibt, in denen es um Trucker geht und so. Was ist denn so Ihr Lieblingsfilm aus der Truckerwelt?
Mein Lieblingsfilm aus der Truckerwelt? Tja. Wir sind auf Achse auf jeden Fall. Die Serie fand ich immer sehr gut, sehr interessant. Und ja, heutzutage altbackend, aber so war das früher alles gewesen. Ne?
Und hat Sie diese Serie vielleicht sogar auf die Idee gebracht, selber diesen Beruf ergreifen zu wollen?
Nein, das nicht. Tatsächlich war ich bei der Bundeswehr gewesen, habe da einen Führerschein gemacht bei der Bundeswehr und bin somit den Geschmack gekommen, LKW zu fahren im zivilen Leben.
Und Sie sind jetzt auch gerade unterwegs. Wir telefonieren natürlich per Freisprecheinrichtung. Was fahren Sie denn gerade für einen LKW?
Ich fahre einen Sattelzug. Die Marke ist Renault. Und ja, ich transportiere alles Mögliche, also alles, was nicht lebt, von A nach B.
Was haben Sie gerade für Ladung?
Die Ladung, die ich gerade drauf habe, ist Klopapier.
Das ist ja auch dringend gebraucht. Wohin muss das Zeug?
Das geht nach Erfurt.
Sind Sie da auf der Fernstrecke unterwegs oder sind Sie jeden Abend zu Hause nach Ihrer Arbeit?
Ich bin die ganze Woche unterwegs.
Was mögen Sie an diesem Beruf?
Also in diesem Beruf mag ich auf jeden Fall die Freiheit, weil ich meine, ja, man ist ein eigener Chef. Man kann das so planen, schalten und walten, wie man möchte. Man sieht viel von der Welt, was andere nur im Urlaub sehen. Wenn sie nach Ungarn fahren, Bulgarien und so weiter und so fort, fahren ja auch Ausland. Man lernt viele Leute kennen und es ist immer interessant, jeden Tag aufs Neue.
Also das heißt, für Sie ist das ein Traumberuf?
Ja, für mich ist es ein Traumberuf.
Gibt es noch sowas wie den Truckerstolz, den man so in den alten Filmen gesehen hat, oder ist das ein Klischee?
Den Truckerstolz gibt es auf jeden Fall, weil man ja weiß, was man jeden Tag leistet, was man macht, was man tut. Viele sehen das leider nicht so. Da wird diese Berufsgruppe leider in so eine andere Ecke geschoben. Aber ja, jeder steht sein Mann oder seine Frau und versucht das auch mit Stolz zu zeigen, ne?
Und Sie sind nun eine der ganz, ganz wenigen Frauen in diesem Beruf. Wie tough muss man sein als Frau in diesem Gewerbe?
Also in diesem Gewerbe muss man sehr tough sein. Das ist eine Männerdomäne mit über 90%. Fahren ja nur Männer-LKW. Also man muss sich durchsetzen, man muss starken Willen haben, zeigen, dass man als Frau das genauso gut drauf hat und nicht kleinlaut sein.
Gab es da oft schon Konflikte oder trauen sich die Kerle nicht, weil sie genau die Grenzen zu setzen wissen?
Konflikte gibt es oft genug, weil die Männer denken, sie sind besser, sind sie aber nicht. Sondern die Frauen sind mindestens genauso gut und das muss man tagtäglich unter Beweis stellen.
Oft müssen ja Fahrer auch beim B- und N-Laden mit anpacken, auch wenn es eigentlich nicht ihr Job wäre. Das ist doch dann eine sehr harte Arbeit, oder?
Ja, es ist eine harte Arbeit, aber sie gehört dazu. Und man kann es auch meistern. Und wenn man auch Hilfe braucht, dann holt man sich auch die Hilfe. Das ist Gott sei Dank noch verfügbar, dass man sich gegenseitig unterstützt.
Viele Fahrer beschweren sich darüber, dass sie beim B- und N-Laden sehr schlecht behandelt werden von den Kunden. Geht Ihnen das ähnlich?
Ja, das geht mir auch so. Manchmal wird man wirklich behandelt wie... Das Letzte muss ich jetzt einfach mal so sagen, wenn man denkt, ja, der LKW-Fahrer, der fährt nur, der macht nichts anderes, hat nichts im Kopf drin und ja, das ärgert einen schon, aber dann muss man Tacheles reden und da auch zeigen, ne, wo der Haken ist und ja, also dass der Fall dementsprechend nicht so ist.
Es gibt ja immer die Diskussion darüber, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern und dann nur noch den LKW einzusetzen vom Bahnhof zum Kunden. Dann könnten Sie jeden Abend zu Hause sein. Wäre das für Sie eine angenehme Vorstellung?
Auf einer Seite schon, auf der anderen Seite nicht. Weil, wie gesagt, man geht ja nicht ins Büro um 8 Uhr oder um 17 Uhr Feierabend, sondern man ist hier unterwegs, man sieht viel und lernt auch viel kennen. Und auch, ja, das ist einfach, das kann man dann so, wenn man jeden Tag zu Hause ist, ist auch schön, aber es ist halt was anderes und das würde man schon vermissen.
Immer weniger Leute wollen diesen Beruf ergreifen. Können Sie das erklären?
Ja, das kann ich erklären, weil man wird halt nicht, man ist irgendwo Mensch zweiter Klasse in vielen Speditionen. Man wird nicht gerecht bezahlt. Oftmals gibt es auch Speditionen, die gut bezahlen, aber oftmals auch nicht. Und macht es irgendwo keinen Spaß mehr, weil der Zeitdruck da ist. Man muss immer eigentlich nur auf die Uhr gucken, man muss alles einhalten. Wenn man nichts einhält, dann kommen die Strafen etc. pp. Das ist dann halt, ja, ist halt nicht mehr so wie früher.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie lieben diesen Beruf. Also ist Ihre Bezahlung in Ordnung? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Arbeitgeber?
Mit meiner Arbeit bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch eine gute Bezahlung, muss aber sagen, ich habe mich aber auch hoch gearbeitet. Ich mache diesen Beruf jetzt 12 Jahre, bin 9 Jahre in meiner Firma und ich habe auch klein angefangen.
Ein Grund dafür, dass es so wenig Fahrer gibt, liegt ja tatsächlich daran, dass man bei der Bundeswehr den Führerschein für den LKW kostenlos machen kann. Sie haben ihn bei der Bundeswehr ja tatsächlich gemacht. Immer weniger gehen eben zu der Bundeswehr. Deshalb ist dieser Führerschein dann auch so schwierig zu kriegen.
Ja, der Führerschein an sich kostet ja auch ordentlich Geld. Also da reden wir schon bei 7.000-8.000 Euro. Das aus der eigenen Tasche zu bezahlen, ist schon allerhand.
Was würden Sie sich wünschen, damit Ihr Job wieder ein richtiger Traumjob wird?
Ich würde mir wünschen, ja, dass man auch so behandelt wird, wie jeder andere Mensch auch in anderen Berufen herzlich willkommen ist und dass man auch mal ein Danke kriegt für die Arbeit, die man macht.
Dann gebe ich Ihnen jetzt erstmal ein Dankeschön im Namen aller Hörer, dass Sie die Arbeit machen und dass die Menschen in Erfurt morgen auch Klopapier haben. Vielen Dank, Anne Laufer. Ausgebremst, Mythos, Tracker, Romantik. Obwohl die Arbeitsbedingungen so schwierig sind, scheint dieser Mythos auch heute noch zu leben. Verblüffend. Mein Name ist Uwe Bernd und wenn ich morgen Klopapier kaufe, weiß ich, an wen ich denke. Schönen Abend noch.